Bist du bereit für deine nächste Reise? Dann herzlich willkommen im Handgepäck-Podcast, der Reisepodcast mit Locals im Interview. Und heute geht's gedanklich nach Thessaloniki, der Hafenstadt am Golf der Ägäis. Und ich freue mich so, denn ich liebe Griechenland. Ich wollte schon immer mal eine Folge zu Thessaloniki machen. Athen hatte ich bereits und jetzt ist es soweit. Endlich habe ich jemanden gefunden, der mir zu Thessaloniki Antworten geben kann. Und ich habe während meiner Zeit in Wien, während des Eurovision Song Contest, die liebe Anna-Sophia kennenlernen dürfen. Sie war selbst dort auch als Volunteer tätig und sie ist halb Österreicherin und halb Griechin und hat quasi noch ganz viel Familie in Thessaloniki und ist dort sehr, sehr oft zu Besuch. Und wir haben ein sehr, sehr schönes Gespräch geführt über Thessaloniki, über die Traditionen, über die Kultur vor Ort, über die Lebensweise, was man anschauen sollte, wie man Thessaloniki bereisen sollte, wie vor allem, was man dort essen und trinken sollte. Das ist geht ja gar nicht. Man muss Knoblauch lieben, haben wir festgestellt. Und ja, wir haben uns über die Kaffeekultur unterhalten, über Dinge, die man in Thessaloniki, aber auch außerhalb von Thessaloniki sich anschauen sollte. Und sie hat uns am Ende auch noch einen Tipp gegeben, wie man einem Griechen auch das Herz brechen kann oder einer Griechin und was wir vielleicht als Touristin vor Ort vermeiden sollten. Es lohnt sich auf jeden Fall für all diejenigen, die ja noch nie in Griechenland waren oder die schon immer was über Thessaloniki oder die Sichtweise von einem Local oder zumindest einem Halblocal zu Griechenland kennenlernen möchte. Und bevor es jetzt aber gleich zu dem Interview geht, wollte ich noch anteasern. Es findet jetzt am Wochenende vom 30. bis 31. Mai das Leipzig Lauscht Podcast Festival für Independent Podcaster, so wie mich, statt. Und ich freue mich da sehr drauf. Und ihr habt noch die Möglichkeit, kurzfristig dabei zu sein. Und dann könnt ihr bei den Code nutzen, Handgepäck20, alles groß geschrieben. Und dann könnt ihr auf das Wochenendticket 20% Rabatt bekommen und mich live treffen, andere PodcasterInnen live treffen und wir können uns dort austauschen. Es wird aber auch einen Live-Podcast geben. Da bin ich schon sehr, sehr gespannt drauf. Und zwar werde ich einen Podcast aus dem Podcast Van aufnehmen, höchstwahrscheinlich am Sonntag. Gegen Mittag. Die Uhrzeit weiß ich leider noch nicht. Die wird dann wahrscheinlich erst kurz vor Ort bekannt gegeben, aber ich werde euch über Social Media informieren. Das heißt, ihr könnt euch das Ganze dann über YouTube live anschauen, aber keine Sorge, ich werde auch versuchen, dann an diese Aufnahme noch ranzukommen. Lieber Matthias, du musst sie mir dann auch noch zur Verfügung stellen, dass sie dann im Nachgang natürlich ja auf meinen bekannten Podcast-Plattform auch landet und dann könnt ihr euch die anschauen. Es wird nämlich ein wunderbares Interview geben, was diesmal außerhalb von Europa stattfindet und da bin ich schon gespannt drauf. Ich will noch nicht zu viel verraten, es wird aber auf jeden Fall sehr, sehr interkulturell und lustig werden, das habe ich schon im Gefühl. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal ganz viel Spaß bei dem Interview zu Thessaloniki.
Handgepäck.
Kalimera, Anna. Sagt man das so?
Kalimera, ja.
Ich glaube, das ist auch das einzige Griechisch, was hängen geblieben ist. Kalimera und Kalispera, oder?
Ausgezeichnet.
Was habe ich gesagt? Guten Morgen oder guten Tag und guten Abend, oder?
Guten Morgen und guten Nachmittag. Und wenn du jetzt auch noch lernst, mia pirese parakalo, dann hast du eigentlich alles, was wir brauchen in Griechenland.
Ach, sehr gut. Und, was heißt Prost? Das kannte ich doch auch.
Yamas.
Ah, Yamas, richtig. Ja, genau. Das waren quasi die einzigen griechischen Sätze, die ich in meinem Griechenlandurlaub immer konnte. Yamas, ganz wichtig beim ganzen Uso, den es in Griechenland gibt.
Ganz cool.
Ich freue mich so sehr. Ich bin wirklich eine Griechenland-Liebhaberin durch und durch. Ich liebe das Festland, ich liebe die Inseln, wir haben auch wirklich schon mal überlegt, ob wir nach Griechenland ziehen, aber ich glaube, das Alphabet dort würde mich so ein bisschen killen und weiß nicht, mal gucken, irgendwann vielleicht mal, wenn ich Rentnerin bin oder so, wer weiß, aber ich liebe es wirklich und ich freue mich mega, denn ich wollte die ganze Zeit jemanden haben zum Thema Thessaloniki. Ich war selbst zweimal schon vor Ort, muss aber auch gestehen, immer nur so ein bisschen als Sprungbrett. Also die Stadt an sich habe ich jetzt nicht lange besucht, sondern bin dann quasi von Thessaloniki aus dann immer weiter nach Chalkidiki. Und habe da dann quasi typischen Badeurlaub betrieben. Habe mir aber so ein bisschen von der Stadt anschauen können. Aber ich glaube, wenn wir jetzt unser Gespräch hier haben, müsste das bestimmt ändern, dass ich sage, okay, ich muss jetzt wirklich noch mal ein paar Tage länger und mir das genauer mal anschauen. Und ja, bin jetzt ganz gespannt, was du gleich auch über Thessaloniki berichten wirst.
The pressure is on!
The pressure is real, genau. Wie du ja weißt, starte ich immer gerne mit so ein paar Fun Facts oder Fakten über die Stadt und ja, überrasche dich jetzt auch damit. Das ist für dich jetzt wirklich spontan. Du weißt nicht, was kommt. Und bei Thessaloniki habe ich mal geschaut. Natürlich kennt man, glaube ich, diesen White Tower, diesen weißen Turm von Thessaloniki. Das ist, glaube ich, so eines der Wahrzeichen der Stadt. Ist ja auf jeder Postcard und da war ich auf jeden Fall auch schon. Aber der war ja früher gar nicht weiß, oder? Kennst du da so den Hintergrund zu diesem Turm?
Nein.
Weißt du, was das früher war?
Nein.
Weißt du nicht? Weißt du nicht? Okay, das war wurde damals im Osmanischen Reich als Gefängnis oder auch Hinrichtungsort genutzt und war sozusagen eher so dieser Blutturm und wurde dann im 19. Jahrhundert sich entschieden, dieses ja negativ behaftete dann quasi umzumünzen und einen weißen Turm draus zu machen. Und von daher ist es dann im 19. Jahrhundert zu einem weißen Turm geworden, ja quasi eher so als PR-Marketing-Maßnahme, dass man so dieses Gefängnis negativ behaftete jetzt mal beiseite lässt und da mal ein schöneres Wahrzeichen draus macht. Was ist das jetzt aktuell? Ist das ein Museum? Ich glaube ja, ne?
Ich weiß es leider auch nicht, aber es kann, also höchstwahrscheinlich, weil es ist meistens so, dass sie dann versuchen, irgendwie etwas Kulturelles sozusagen draus zu machen. Und meistens kommt man dann auch mit Eintritt rein. Fun Fact tatsächlich, als Locals zahlen wir hier meistens nichts. Ja. Also es gibt tatsächlich meistens zwei Tarife, den Touristenpreis und den Localpreis, den ich aber auch sehr gut so finde, weil es ja einfach aus ökonomischer Sicht wirklich schwierig ist für die Menschen vor Ort. Ja.
Aber das ist cool. Das ist ja mega. Und dann habt ihr alle möglichen, sag ich mal, touristischen Hotspots oder alles, was sozusagen archäologisch ist, historisch, könnt ihr for free einfach nutzen.
Richtig. Ja, also nicht for free, aber es gibt einen besseren Preis. Ja, manchmal natürlich nicht, Ausnahme bestätigen die Regel, aber es ist tatsächlich so, dass man oft einfach eine Möglichkeit hat, weil man der griechischen Bevölkerung ganz einfach die Chance geben möchte, sich da weiterzubilden. Ja.
Mhm. Ah, super spannend. Mhm. Okay, dann lass uns mal ein bisschen tiefer abtauchen. Ihr habt ja auch eine Metro in Thessaloniki. Und ich habe gelesen, dass der Bau extrem lange gedauert hat. Und zwar nicht, weil es irgendwie langsam zuging, sondern weil man so viele archäologische Funde gefunden hat, dass man quasi dann immer stoppen musste und dann überlegen musste, wie es eigentlich weitergeht. Kannst du dazu was sagen zum Thema Metro?
Auch nicht. Ich habe sie schon mal genutzt. Ich muss sagen, interessanterweise war es gar nicht so schlecht. Also ich habe mir es ein bisschen creepier vorgestellt, aber die funktioniert tadellos. Aber natürlich nicht zu vergleichen mit dem österreichischen U-Bahn-Netz.
Okay, ja, spannend. Aber kann man auf jeden Fall nutzen. Ich weiß auch, dass wir das auch super genutzt haben und damit gut auch durch die Stadt kamen. Und man, glaube ich, auch schöne Aussichtspunkte unten halt hatte. Also es war schon eine spannende Metro, die man auch mal sehen sollte.
Ja, richtig.
Genau.
Mhm, sehr zu empfehlen.
Letzter Fakt und ich liebe Kaffee. Und ich habe gelesen, dass in Thessaloniki es wirklich so viele verschiedene Kaffees gibt, auch also die Läden sozusagen, viel mehr natürlich auch als EinwohnerInnen. Und das Spannende, was ich aber auch finde, ist, man kann das fast die ganze Nacht auch trinken, oder? Das finde ich das Schöne, weil hier manchmal in Deutschland zumindest bei uns, keine Ahnung, kriegst du um 18 Uhr schon gar keinen Kaffee mehr. Aber ich glaube, in Thessaloniki kann man das bis mitten in die Nacht Und ja, ja. Vor allem der Funfact, den ich jetzt gelesen habe, mein Kaffee kann sich auch mal, wenn du sagst, ich gehe mal kurz einen Kaffee trinken, kann sich über 2 bis 3 Stunden auch ziehen, weil man sich dann irgendwie verquatscht und es sozusagen so zur Kultur dazugehört, einfach sich Zeit zu nehmen, zu genießen und dann einfach auch mal zu quatschen, oder?
Absolut, du hast es am Punkt gebracht. Elena Barmener Bjume in der Kaffeesaki, so sagen wir das. Also komm, lass uns ein Kaffee trinken. Und das ist open. Also das heißt, das kann einfach nur sein, komm, wir erzählen uns kurz die News, die Fakten, halbe Stunde, wir sehen uns, wir reden miteinander, aber es kann genauso sein, dass das eine zum anderen führt und von dem anderen wieder zum nächsten führt und dass dann einfach ganz viele Menschen dazukommen, weil man sagt, hey, in Griechenland, wir telefonieren noch sehr, sehr viel miteinander. Und wenn dann jemand dabei ist, der dann sagt, du, ich bin gerade dort und dort, ich trinke gerade mit der Person einen Kaffee, dann wird die Person am Telefon sagen, warte, ich komme kurz runter. Also das ist überhaupt kein Problem, es ist sehr gewünscht.
Ja, mega, sehr, sehr gut. Wir tauchen gleich nochmal so richtig tief in das Thema Kulinarik ein. Ich liebe griechisches Essen. Aber bevor es jetzt richtig losgeht, stell dich doch bitte nochmal kurz vor und erklär uns Zuhörenden quasi deinen Griechenland- oder Thessaloniki-Bezug.
Sehr gerne. Ich freue mich auch sehr, dass du mich eingeladen hast, sozusagen heute dabei zu sein. Es ist für mich eine große Ehre, natürlich Griechenland auch hier wieder vertreten zu dürfen. Ich heiße Anna-Sophia Kelaridis, bin halb Griechin. Das heißt, als ich Kind gewesen bin, wurde ich immer gefragt, wer bist du? Und ich habe mir gesagt, mein Herz ist griechisch und der Rest ist sozusagen österreichisch. Also ich fühle mich auch wirklich halb. Immer da, wo ich nicht bin, vermisse ich den anderen. Also ja. Ist tatsächlich so. Mein Vater ist Grieche. Der ist im Alter von 13 Jahren nach Österreich migriert, hat da ja eine gute Basis sozusagen erwirtschaften können. Meine Mutter ist aus Österreich, aus Niederösterreich. Und genau, und mein Hund heißt Tasso. Eklar. Genau. Aber es ist kein griechischer Hund will ich sagen Schande, aber zu meiner Entscheidung war das eine bewusste Entscheidung, aber genau. Mhm.
Cool. Und wie oft bist du selbst oder warst du auch schon mal in Griechenland?
Ich sage mal, bis zu meinem 18., 19. Lebensjahr, also bis zum Studium, war ich jeden Juli, jeden August, also die kompletten Sommerferien dort. Griechisch habe ich mir quasi selber beigebracht mit meiner griechischen Parea. Parea ist sozusagen der Freundeskreis, weil mein Vater Deutsch lernen musste und wollte. Das ist einfach, sonst wäre es noch schwieriger für ihn gewesen. Das heißt, es gab zu Hause kaum Griechisch, aber dafür 2 Monate Hardcore-Griechisch in Griechenland. Die haben aber immer sehr viel Rücksicht auf mich genommen, waren immer sehr fürsorglich, sehr da, so wie jetzt auch wir andere Länder, andere Europäer oder generell die Griechen kennen. Sie haben auf mich gut aufgepasst und haben mir die griechische Sprache tatsächlich sozusagen so beigebracht. Genau. Jetzt.
Cool.
Ja, absolut. Seitdem versuche ich, mich individueller in Griechenland zu bewegen und versuche es so gut es geht, so oft wie möglich hinzukommen, damit mein Heimweh nicht so groß ist. Und das kann schon 3 bis 4 Mal im Jahr sein, weil der Flug Wien-Thessaloniki ist einfach super schnell, super unkompliziert. Mit Handgepäck reist man tatsächlich einfach, ich glaube, es ist ein 2:20 Flug oder nur 2 Stunden Flug. Von dem her kann ich das auch so generell sehr empfehlen.
Ja, sehr gut. Also von Wien aus, von dir aus sozusagen. Ja. Genau. Sehr cool. Ja, wir können ja kurz noch erwähnen, dass wir uns beide in Wien beim Eurovision Song Contest kennengelernt haben. Da waren wir beide als Volunteers und haben ja bei dem Kickoff-Event nebeneinander gesessen und gleich festgestellt, ach krass, das ist ja ein Match und wir wollen unbedingt uns über Thessaloniki unterhalten. Und da würde ich jetzt einfach sagen, stell dir mal vor, ich fliege jetzt mit dir zusammen von Wien, wir fliegen nach Thessaloniki und du zeigst mir jetzt was. Was würdest du mir zeigen? Was wären so die ersten Sachen, wenn wir vielleicht ein Wochenende Zeit haben oder so? Was sollte ich unbedingt sehen?
Ich sag's jetzt so, wie es ist, wieder mal die Wahrheit. Ich würde dich mal mitnehmen und würde dich meiner griechischen Familie vorstellen. Also das ging mir gar nicht anders. wenn ich in Saloniki bin, dann gibt es nicht die Option, dass ich dich auch alle wiedersehe und alle einen Hallo sage. Das heißt, ich würde dich tatsächlich einfach einpacken und würde mit dir dorthin gehen. Die Familie würde, also es ist einfach wirklich immer so, macht einen griechischen Trapezi, das heißt, sie würden für uns kochen, sie finden das als große Ehre, großes Willkommen, ein großes Willkommensfest würde da gemacht werden, also da wird wirklich ein Tisch vorbereitet, der sich biegen muss. Also die griechische Tradition sagt, es darf kein freier Platz sein, es müssen ganz viele Gerichte sein und die müssen sozusagen aneinander geschlichtet sein. Das heißt, das wäre mal das Erste, was ich mit dir machen würde.
Cool. Oh, lecker. Und dann ist alles frisch gekocht von Mutti und Oma wahrscheinlich.
Richtig. Ja.
Ja, ja. Ja, ganz mega. Genau. Okay, dann lass uns doch gleich beim Thema Essen eintauchen, wenn wir da schon sind. Was muss ich denn unbedingt probieren? Was würde es quasi bei dir zu Hause zu essen geben? So richtig typisch griechisch. Also vielleicht gibt es auch irgendwas, was es nur in Thessaloniki gibt?
Das würde ich nicht so sagen. Also es ist zumindest dort alles und in Griechenland meistens immer dort auch die verschiedensten Gerichte. Was es bei mir oder was ich dir kochen würde, wären auf alle Fälle Patates Tigranites. Das klingt jetzt so einfach, also selbstgemachte Pommes, aber die muss man mal hinbekommen. Also in Griechenland die richtigen guten Tavernas haben selbstgemachte Pommes und die haben einen Geschmack, extrem lecker. Also da kann ich schon alleine von Pommes mich ernähren. Okay, so, das ist einmal zu mir. und ansonsten, ja, würde ich mit dir wahrscheinlich dann weitergehen und würde mit dir ein Gyro essen gehen. Also das griechische, sozusagen man kennt das, ihr kennt das in Deutschland wie in Österreich, das Kebab, aber auf einer griechischen Variante, also mit einer Pita. Das heißt, das ist so eine Flade und drinnen ist ein es sind Pommes drinnen, ein bisschen Tomate, ein bisschen Gurke, Tzatziki und dann auch ein Fleisch. Also das, was man so runtergeschnitten bekommt. In Griechenland meistens ein Schweinefleisch.
Mhm.
Genau, genau. Das ist das, das gibt so, wenn wir uns spazieren würden, würden wir uns das mal nehmen und dann weiter mal gehen.
Kannst du da einen Laden empfehlen, wo du sagst, okay, da kannst du dich jetzt gerade dran erinnern? Da bekommt man ein typisches, ja, Gyros, Pita Gyros.
Also es gibt ein Lokal, da gehe ich immer hin. Ich kann das auch gerne mal schicken und den Link dir weitergeben.
Ja, gerne.
Usupinelli's du Petro heißen die. Die haben aber alles. Also die selbstgemachten Patates, die Granites, also diese Pommes sozusagen, Fleischgerichte, aber vor allem auch einen sehr guten Fisch. Genau. Mhm. Eines meiner Lieblingsspeisen, vielleicht auch gleich als Local weitergegeben, meiner Meinung nach nicht so viele kennen, ist Skordalia. Skordalia, sagt ihr was?
Nein.
Genau. Das ist so eine Kartoffel-Knoblauch-Paste. Also zum Mezze, zur Vorspeise gehört das oft zu. Und in richtig typischen griechischen Tavernas wird das angeboten. Das gibt es dort zum Beispiel auch. Also das ist so eine super leckere Vorspeise, klassisch natürlich mit Knoblauch, also Knoblauchallergie in Griechenland.
Vielleicht, ich glaube, ja, wenn man Knoblauch nicht mag, dann ist es, glaube ich, nicht dein Land.
Salat. Nein, ist es nicht. Oder, ja, nein, ist es tatsächlich nicht.
Ich glaube nicht. Man muss es wirklich mögen.
Du musst es mögen, ja. Genau. Ja, also das sind solche so Gerichte, die ich da ganz lecker finden würde.
Und was isst du ganz typisch zum Frühstück? Ich habe irgendwie gelesen, es gibt solche, ich weiß jetzt leider nicht, wie es heißt, aber so Blätterteigtaschen, die gefüllt sein können, irgendwie mit was Süßem oder auch Käse oder so. Ist das, isst du das auch, wenn du in Thessaloniki bist?
Ganz genau. Also es gibt den Furno, also die Bäckerei. Und das ist das, was ich auch auf alle Fälle empfehlen kann. Da gibt es übrigens auch ganz oft Caffè Latte, also Cafés, also Kaffee, den man sozusagen kaufen kann. Und auch der Furno, die haben ganz oft lange offen. Was gibt's dort? Bäckerei, klar, griechisches Gebäck, Bulouraki, also das sind diese Ringe, die ich auch empfehlen kann, mit Sesam, sehr weich und fluffig drinnen.
Ja, da habe ich gelesen, dass die ganzen StudentInnen sich sozusagen nur davon ernähren, weil die so günstig sind und sozusagen überall bekommst, auch wenn du auf der Straße langläufst, dass dann irgendwie VerkäuferInnen mit Wagen vorbeilaufen und die direkt sozusagen aus dem Wagen frisch raus verkaufen.
Das ist super lecker. Und die haben dann eben auch, genau das, was du gesagt hast, diese Pizza, also die Siropita, also eine Käsepizza, aber genauso Spanakopita, also Spinat mit in diesem Blätterteig drinnen. Das ist wahnsinnig gut. Und da gibt's aber natürlich auch verschiedene, in Griechenland sagt man dann nicht Ham and Cheese, sondern die sagen dann Ham and Cheese. Das ist dann sozusagen mit einer, so ein bisschen wie eine Pizza-artig gefüllt. Aber, also es gibt natürlich Varianten, aber das Klassische wäre schon diese Siropita und die Spanakopita. Und jetzt auch noch sozusagen mein Local-Tipp, noch dazu wäre die, ein Tsureki. Jetzt weiß ich wieder. Jetzt bin ich schon abgedriftet mit dir. Ein Tsureki. Das heißt, Tsureki sagt dir was oder kennst du auch noch nicht so vielleicht?
Vielleicht, wenn du es mir jetzt beschreibst.
Ja, das ist ein Spritzel mit Kardamom und mit den ganzen typischen, sozusagen griechischen Gewürzen drinnen. Es ist ein süßer Spritzel, also nicht wirklich sehr süß, aber es wird sozusagen als Süßspeise gegessen. Genau.
Musst du mir erst nochmal Striezel übersetzen. Striezel ist wahrscheinlich österreichisch für Kuchen, oder was ist Striezel?
Oh, ja, genau. Striezel ist, jetzt haben wir.
Jetzt sind wir total international hier, du.
Jetzt sind wir voll international. Ein Striezel ist ein Gebäck, der so geflochten ist, wie gesagt.
Ja. Wie so ein Hefezopf, würden wir vielleicht sagen. Sowas.
Richtig. Genau. So ein Hefeknopf.
Zopf. Ich glaube, wie so ein geflochtener Zopf, das meinst du bestimmt.
Ja.
Ja, krass. Genau. Lecker. Okay. Gut, dann bestelle ich mir dazu jetzt einen Kaffee. Was wäre jetzt so typisch griechisch? Ich glaube, in Österreich trinkt ihr gerne auch mal so einen verlängerten, ne? So Kaffee nochmal mit ein bisschen Wasser drin. Gibt es auch irgendwie so eine Tradition in Griechenland, wo du sagst, es ist besonders griechisch?
Ja, und zwar ursprünglich typisch griechisch, würde ich fast sagen, wäre ein Café Frappé. Also ein Café Frappé, die sind mit Nescafé und Wasser und da kann man irgendwann sagen, Negala mit Milch oder Metrio, also bisschen Zucker oder Rigo, viel Zucker. Ja, das war so etwas typisches Griechisches. Das hat sich aber in diesen letzten, ich würde fast sagen, 6-7 Jahren verändert und der gute Kaffee, der gute österreichische Kaffee, ist auch sozusagen auch nach Griechenland gekommen und jetzt wird oft ein Freddo Cappuccino getrunken. Also ein gekühlter Cappuccino oder Freddo Espresso, also je nachdem, was man möchte. Und da wird dann ein Espresso runtergelassen oder ein Cappuccino, also mit Milch. Und es wird dann nochmal aufgeschäumt. Das heißt, einerseits der Kaffee wird aufgeschäumt, andererseits auch die Milch wird aufgeschäumt. Und das wird dann mit Eiswürfeln sozusagen in einem Becher verlängert. Und mit dem, und da sind wir beim nächsten Punkt, da läuft man den ganzen Tag herum. Also das ist so etwas, man hat eigentlich immer so ein Getränk in der Hand und das muss ich auch dazu sagen, das mache ich persönlich auch in Österreich. Also ich habe ständig so ein Coffee-to-go, überall wo es ein Coffee-to-go gibt, nehme ich mir einen, grab mir einen und das ist für mich schon so ein griechischer Spirit und da ist man schon irgendwie ein bisschen entspannter.
Mega gut. Ja, ich frage mich gerade, weil ich glaube, in Griechenland ist man schon sehr lange auch abends und nachts wach. Wie sieht denn so ein typischer Tagesablauf aus, wenn du quasi bei deiner Familie bist? Schlaft ihr dann quasi auch länger oder gibt es immer wie so einen Mittagsschlaf, so ein Powernap, dass man dann nachts so lange wach ist? Oder wie funktioniert das?
Also ich muss dazu sagen, wenn ich dort bin, bin ich natürlich als im Urlaub dort. Das muss man unterscheiden von denen, die dort natürlich leben. Also die machen da keinen Mittagsschlaf. Die stehen genauso früh auf wie wir. Ich frage auch immer wieder mal nach, ob das wirklich so ist. Aber es wird mir immer so gesagt. Ich muss zugeben, ich habe es noch nie kontrolliert. Also wir glauben einfach einmal, was die sagen. Aber tatsächlich, also wenn ich dort bin, ich schlafe einmal bis um 8, 9, dann mache ich mich langsam fertig, ich gehe zum Strand, dann gibt's ein Essen, also das klassische Mittagessen wird auch bei den Griechen zwischen, ich sage mal, 14 und 16 Uhr gegessen, also da ist das Mittagessen, ja, da ist die Uhrzeit vom Mittagessen und dann lege ich mich hin und mache so ein gutes Mittagsschläfchen dann bis um ca. 18 Uhr und dann geht's nochmal zurück am Strand, für mich zumindest, genau,
ja,
und dann das liebe ich dann. Und dann nach dem Strand nochmal duschen, fertig machen für den Abend. Und dann geht man wieder essen in die nächste Taverna.
Sehr gut. Gibt es so eine typische Zeiten, die wir als TouristInnen vielleicht bedenken müssen, wenn du sagst, man geht eher so 14 bis 16 Uhr essen? Kann es passieren, dass wir zu einer bestimmten Uhrzeit kein Essen bekommen, wenn wir jetzt irgendwo sind?
Also um 12 Uhr wirst du dort kein Essen bekommen. Dann musst du zu einem Gyrostand gehen oder vielleicht noch zum Furno und schauen, ob du dann noch etwas ergattern kannst. Aber letzten Endes, so die Hauptmahlzeiten, ich meine, in den touristischeren Bereichen haben sie das jetzt schon, oder Orten haben sie schon noch 13 Uhr vorverlegt, aber eigentlich so, ja, um 12 gibt's da, also da gibt's noch gar nichts.
So witzig, so unterschiedlich immer, aber so gut.
Ja.
Okay, du hast gesagt, du gehst zum Strand. Gibt es in Thessaloniki einen Strand? Ich erinnere mich nur, ich war dort an dem Hafen auf jeden Fall. Dort unten bin dort lang gelaufen, an dieser ganz langen Hafenpromenade. Und da habe ich jetzt, glaube ich, keinen Strand gesehen. Oder wo gibt es denn den Strand in Thessaloniki?
Genau, also da gibt es diese riesige Strandpromenade. Und das ist auch das, wohin ich auf jeden Fall mit dir gehen würde. Kann ich nur empfehlen. Also da gibt es auch so Multiseats oder Multiseater-Bikes zum Ausborgen an jeder Ecke. Da kannst du ewig lang am Fahrrad sozusagen fahren und diese ganze riesige Länge da abfahren. Und wenn du dann einmal ein bisschen gefahren bist, kommst du dann auch zu einem Strand, ja. Aber letzten Endes natürlich ein bisschen außerhalb vom Zentrum ist dann einfach auch ein wunderschöner Strand. So, da brauchst du gar nicht nach Halkidiki runterfahren. Aber es gibt es dort genauso, ja. Aber letzten Endes berühmter, würde ich fast sagen, Thessaloniki schon aufgrund von seiner Strandpromenade oder so. Ja.
Hat er einen bestimmten Namen oder gibt es da verschiedene Strandabschnitte? Wie kann ich das finden, wo du sagst, da lohnt es sich, mal vorbeizuschauen?
Ja, Leophoros Nikis oder Nikos Nikis heißt das ungefähr. Und das ist, muss ich sagen, auch alles in der Höhe vom Electra Palace Hotel. Das ist so eines der beliebtesten Spots, würde ich fast sagen, dort. Genau, und da gibt es eigentlich dann alles, was man braucht.
Und was okay, ja, sehr gut. Ja, also alles habe ich auf jeden Fall damals noch nicht geschafft anzuschauen, vor allem auch nicht den Strand. Was, wenn es jetzt anderen genauso geht wie mir, die jetzt irgendwie das als Sprungbrett nutzen, vielleicht auch nochmal weiter nach Athen düsen oder irgendwo anders mit der Fähre hinfahren und die haben aber nur einen Tag Zeit, was ist das, wo du sagst, okay, das sollten sie sich aber unbedingt vielleicht nochmal anschauen?
Also ich würde tatsächlich zu diesem Hotel fahren. Da gibt es auch eine wunderschöne Rooftop-Bar, wo du so einen schönen Ausblick auf Saloniki hast und auch sozusagen, es sind dort immer mal Promis, die dort absteigen. Also wenn man dorthin reist, dann residieren sie dort. Hat noch was zum Schauen.
Wow.
Tatsächlich,
und,
ja.
Ist es auch ein guter Punkt für Sonnenaufgänge oder Untergänge?
Ja, es gibt sogar in diesem Hotel natürlich auch dementsprechend auch Zimmer, mit Ausblick, auch Zimmer mit einem Balkon. Da hast du natürlich dann alles dabei, Sonnenaufgang, Sonnenuntergang. Aber die Rooftop, ich meine, muss man noch einmal schauen, wann die Opening Hours sind. Aber auf alle Fälle den Sonnenuntergang, der ist dort möglich zu schauen. Und es sind super Getränke. Es ist wirklich alles super lecker dort.
Ja, mega gut. Ich glaube, die Griechen und Griechinnen sind auch bekannt für Feste, für Party, für ja das Leben einfach zu genießen in allen ihren Zügen. Gibt es denn abseits jetzt von, sag ich mal, Geburtstag, Weihnachten, noch andere Traditionen, wo du sagst, das ist so typisch griechisch oder so typisch für Thessaloniki, irgendwelche Events, die wir sozusagen mitnehmen sollten?
Da fällt mir sofort der Panagiri ein. Das ist der 14. bis 15. August, vielleicht auch jetzt aufgrund von unserer Folge, die wir heute aufnehmen, auch nicht ganz schlecht zu wissen. Da findet man alle Griechen draußen. Also da gibt es keine Griechen, die drinnen sind, sondern der Panagiri, also Maria Himmelfahrt, ist das größte griechische Fest, kann man fast sagen. Und da ist jeder draußen. Also da gibt es an jeder Ecke ist alles überfüllt, jede Taverne mit Griechen. Das heißt, dieser Spirit ist einfach, da gibt es fast also kaum touristisches Gefühl, sondern man hat tatsächlich immer das Gefühl, man ist irgendwie mit den Locals nebeneinander. Es wird sozusagen es gibt einen Tanz, es wird dort gesungen, Busugia, also das ist so ganz typisch für diesen Tag. Also es gibt auch so ganz viel Ramsch zu kaufen. Kennst du den Ausdruck Ramsch?
Ja, den kenne ich.
Das für den Spritzel hier. Nochmal. Okay. Sehr gut, sehr gut. Aber ja, also das heißt, das ist auf alle Fälle ein Datum, zu dem würde ich Griechenland irgendwann mir einmal auf alle Fälle anschauen. Egal jetzt ob Salonike oder irgendwo anders. Weil es schon sehr speziell ist.
Okay. Ich habe gelesen, Thessaloniki ist auch so eine Studierendenstadt, oder? Das ist sozusagen, ja, vielleicht auch im Vergleich zu anderen Städten, ja, sehr belebt ist, auch sehr jung ist, sehr viele Partys, Bars, Gegenden. Kannst du so ein Viertel empfehlen, wo du sagst, da kann man ganz gut hingehen und das Nachtleben genießen? Ich glaube, das war irgendwas mit L, oder? Dieses Ladivica oder Viertel oder so. Sagt dir das irgendwas?
Also ich weiß, dass sehr viele eben auch damals meiner Freunde sind nach Saloniki studieren gegangen. Warum? Weil es ja nicht viele Unis gibt und schon gar nicht gute qualitativ hochwertige Unis. Das heißt, die jungen Menschen der Bevölkerung von den umliegenden sozusagen Gegenden ziehen dann tatsächlich nach Saloniki. Dort wird dann meistens eine Wohnung ihnen zur Verfügung gestellt von den Eltern, die zahlen ihnen das. Genau, und die studieren dann eben dann dort. Wo genau die feiern, weiß ich leider nicht. Ich wurde nicht eingeladen, mit ihnen Party zu machen.
Noch nicht. Nach dieser Folge kommen da bestimmt die Einladung.
Aber wenn dann gemeinsam wieder. Weil Party machen können wir zusammen, das wissen wir mittlerweile.
Auf jeden Fall. Da ist man nie zu alt dafür, glaube ich.
Das stimmt, ja.
Ja, genau. Was? Wie würdest du deinen Abend gestalten, wenn du in Thessaloniki bist? Gibt es irgendwas, wo du dann gerne unterwegs bist abends?
Das ist das auch, also muss ich mich fast wiederholen zu dem, was du ganz am Anfang gesagt hast. Wenn man sich trifft, trifft man sich in einer Taverne, also in einer Taverne, und da gibt es nicht diesen Druck, also man trifft sich dort zu einer gewissen Uhrzeit und dann bleibt man da. Also da gibt's nicht diese Erfordernis von den Geschäftsführern, von den Leuten, vom Kellner, du musst jetzt das nächste bestellen, du musst das nächste essen. Du kannst dich auch in einer Taverne einfach setzen, zu zweit, mit einem Gläschen. Da gibt es keinen Druck. Also das ist ganz anders, wie ich das, muss ich zugeben, hier in Österreich einfach, oder zumindest in Wien, erlebe. Du kannst wirklich dorthin kommen und du kannst das 4 Stunden auch sitzen mit einem Mezze. Ja, also die meisten Griechen machen das auch so. Die kommen dann hin, bestellen sich eigentlich auch nicht sehr viel Alkohol. Ich meine, ja, den Uso vielleicht, aber sonst ist es meistens sehr antialkoholisch, die Menschen dort unterwegs sind.
Und bestellen sich dann einen griechischen Wein?
Ja, entweder ein Uso oder ein Wein, aber das wird auch, ein Gläschen wird getrunken über den Abend. Das ist nicht, ich meine, auch da wieder Ausnahmen bestätigen die Regel, aber das Ja, da hat man einen Wein, der ist halt dann lauwarm. Das ist super gut trotzdem. Ja. Und dann das Mesé. Also dann gibt's schon die Olivchen, die da sind, und dann eben das Tzatziki und ein bisschen Sara Masalata, also dieser Fischaufstrich, Melanzani Salat, also die Melanzani Aufstrich oder Scordalia mit einem frisch gebackenen Brot dazu. Es wird auch oft in Griechenland in den typischen Lokalen, in den Tavernas auch ein selbstgebackenes Brot dazu gegeben. Also das wird dann auch dann dazu serviert und dann einfach über den Abend 4-5 Stunden lang gegessen.
Also wie so Tapas sozusagen, die griechische Art von Tapas.
Ja. Mhm. Ja.
Ja, sehr gut. Kann man denn, also ist eine Taverne oder Taverna gleichzusetzen mit einem Restaurant oder gibt es da irgendwie nochmal einen Unterschied?
Naja, ist eine gute Frage. Ich würde fast sagen, das ist, also ein Restaurant hätte, also für mich ist eine Taverne, wenn ich so das sozusagen mir vorstelle, etwas Outdoor. Da ist irgendwo ein Schirm oder in eine andere, so einen Sonnenschutz drüber gespannt. Draußen sitzend, kleine Tische, kleine Sesseln. Das ist jetzt nicht so exklusiv. Also das ist auch mir jetzt per se nicht so teuer. Mhm. Ein Restaurant, würde ich fast sagen, oder die Restaurants, wenn man zu einem Restaurant geht, sind wir schon höherpreisig unterwegs.
Okay. Wenn ich jetzt in der Stadt so ein bisschen unterwegs war heute, vielleicht war ich auch ein bisschen shoppen. Ich glaube, ich war damals auch shoppen in so kleinen, süßen Boutiquen und habe mir da auf jeden Fall ich mag auch griechische Kleidung sehr. Ich weiß auch, dass ich in Athen viel geshoppt habe. So diese ganzen tollen floralen Muster und viele Farben und alles so weiblich, so fraulich. Das finde ich so toll, dass man sozusagen sich da ausleben darf, auch in diesen südeuropäischen Ländern. Und kann ich aber mich dem Trubel, dem Stadttrubel auch irgendwie entziehen, unabhängig vom Strand? Gibt es irgendeine Ecke, wo du sagst, es gibt einen schönen Park oder irgendeine Gegend, wo es ganz nett und entspannt ist, wo man ja so ein bisschen Menschenmassen auch entkommen kann?
Also da muss ich fast etwas ergänzen noch zu dem, was du gesagt hast. Ich liebe es auch, shoppen zu gehen in Griechenland. Auch das, was ich gerade anhabe, ist tatsächlich alles aus Griechenland. Also es ist 90% meiner Kleidung ist aus Griechenland. Vielleicht auch da ein kleiner Tipp, wo ich auch immer hingehe, wenn ich in Saloniki bin. Und zwar, es gibt dort ein Einkaufszentrum, das heißt Cosmos. Und dort gibt es diese Dinge, die du vielleicht auch da gekauft hast, direkt am Strand, zu einem vielleicht günstigeren Preis. Aber genau, ja, die gibt es dort auch zu finden. Also es ist super, super toll, super große Auswahl. Halt, ja, Einkaufszentrum, anderes Feeling natürlich, aber man kann da schon wirklich auch wieder einen halben Tag verbringen.
Ja, sehr gut. Shoppen geht auch immer und ich liebe es auch, mit leerem Handgepäck irgendwo hinzufliegen, meistens nach Italien, aber griechische Mode mag ich auch und dann wirklich Sachen einpacken und die hat dann auch in Deutschland jemand oder ganz selten. Also ich glaube, ich habe noch nie jemanden mit den Klamotten gesehen, die ich irgendwo im Ausland gekauft habe. Das liebe ich auch.
Ja,
gut, aber nicht zurück nach, ja?
Ja, ich wollte sagen, auch da ergänzend, für mich hat das auch, immer wenn ich dieses Gewand dann ansehe, ich fühle mich dann auch irgendwie so ein bisschen, als wäre ich auch wieder dort. Also für mich macht das wirklich ganz viel, diese Stimmung auch zu fühlen und dieses Griechenland, diesen Flair eben meiner zweiten Heimat nach Österreich mitzunehmen. Für mich macht das ganz viel. Ich habe mir schon wirklich oft überlegt, wie kann ich das? Und dazu zählt tatsächlich einerseits dieser Café und auf der anderen Seite das Gewand. Da fühle ich mich dann gleich so ein bisschen, als wäre ich dort. Genau. Aber nochmal zu deiner Frage, was du vorher gesagt hast, wenn man es ein bisschen ruhiger vielleicht angehen möchte. Ich finde eben auch dort, wo der Hafen ist, also wenn man wieder bei diesem Electra Palace Hotel, ich glaube, rechts sozusagen entlang fahren würde, auf seinem Bike drauf, also auf diesen Malteser Bike, dann kommt man auch wieder hin auf diese Höhe von den Schiffen, von den Booten. Und ich finde, dort sind immer wieder so ruhige Ecken. Also das sind so eckig gebaute, so Mosaike, wo man sitzen kann auf so Fliesen. Und da sitzt eigentlich auch selten jemand. Und wenn man dann sein Cafetalki noch mitnimmt und da auf seinem Bike da oben gefahren ist, hat man eine andere Geschwindigkeit als alle anderen. Und nimmt seinen Kaffee mit und kann sich dort hinsetzen. Und vielleicht hat man ja noch von der Früh ein kleines Gulerati noch mit drei von der Bäckerei und dann kann man das echt dort gemütlich machen in diesen unter solchen. Meistens sind das dann, sind jetzt, ich weiß jetzt nicht, es sind aber auch Palmen, glaube ich, dort. Aber ich will jetzt gar nicht so viel sagen, aber es ist jedenfalls auch dort beschattet.
Sehr gut. Ja. Wenn ich jetzt aber doch Lust habe, noch mal ein bisschen mich um Thessaloniki umzuschauen. Also ich weiß, wir waren damals in, wie spricht man es aus? Ich sage, glaube ich, immer Chalkidiki, aber es ist bestimmt falsch. Wie spricht man es aus?
Chalkidiki.
Ja, ich lasse es sein. Chalkidiki.
Ja,
Chalkidiki.
Ja, Chalkidiki.
Okay. Das sind ja diese drei typischen Finger sozusagen. Diese drei Inselzungen.
Ja.
Da war ich auf jeden Fall Cassandra. Sehr, sehr schöne Strände und auch leckeres Essen. Und wirklich ist ganz entspannt, dahin zu fahren. Da kann ich eine kleine Anekdote noch berichten, weil eigentlich wollte ich gar nicht Auto fahren. Ich fahre nicht so gerne Auto im Ausland. Ich bin immer so ein kleiner Schisser. Aber ich war damals mit meinem Freund und der hatte kurz vorher seinen Führerschein mitgewaschen und er sah halt nicht mehr so schön aus. Und wir waren in dem Jahr auf jeden Fall aber auch nochmal in, das war schon länger passiert und er hatte sich nicht drum gekümmert. Und wir waren auf Kreta und da konnte er einen Wagen mit ausleihen. Da ging es. Und dann waren wir in Thessaloniki. Das war um meinen Geburtstag rum. Wir wollten quasi weiter noch nach Chalkidiki. Ach, ich darf es sein. Du weißt schon, nach Cassandra fahren.
Chalkidiki, ja.
Und dann sind wir quasi zu dem Mietwagen Agentur gegangen und da haben die gesagt, also tut mir leid, du kannst jetzt hier mit diesem Führerschein kein Fahrzeug von uns bekommen. Und dann haben wir gesagt, hä, aber es ging jetzt hier vor ein, zwei Monaten, waren wir gerade auf Kreta, da ging es und da meinten die, die auf der Insel machen sowieso, was sie wollen. Und dann, das Witzige fand ich aber noch, er meinte, ja, aber ich kann dir hier jetzt noch einen neuen Fake-Ausweis quasi ausstellen, dann hast du einen. Also den hätten sie uns noch verkaufen wollen sozusagen. Wir haben es dann aber so gemacht, dass ich quasi den Mietwagen genommen habe und dann bin ich sozusagen zu unserer Airbnb-Unterkunft da direkt am Strand gefahren und war sehr schön. Also ich habe es überlebt. Man konnte wunderbar gut in Griechenland auch mit dem Mietwagen fahren, auch wenn man da keine Lust drauf hatte. Und das ist auf jeden Fall so eine Story, die mir in Erinnerung geblieben ist. Das fand ich sehr, sehr witzig.
Aber so wie du sagst, ja, jetzt, sagen sie auch immer. Also so, ja, so lala würden wir vielleicht so sagen. Also es gibt immer irgendwie Lösungen. Und man muss aber auch dazu sagen, also der Autoverkehr ist wirklich harmlos. Also das ist schon, oder? Finde ich schon. Also man kann, es ist theoretisch, also wirklich, die Griechen fahren eigentlich so, dass sie auf der Seite fahren, in ganz rechts halten, in ihrem Tempo. Und wenn man dann überholen will, dann fahren sie auf den Pannenstreifen und lassen einen sozusagen wirklich großzügig überholen. Also auch da ist auch so etwas Typisches, falls man das noch nicht gesehen hat oder wenn man dort Auto fährt, die lassen auch den Blinker. Also das heißt, wenn du ein Auto überholen möchtest, dann setzt du den Blinker, fast, und erst wieder, wenn du fertig überholt hast, dann quasi drückst du ihn wieder ab. Und das ist alles in einem sehr gemütlichen sozusagen Stil, auch in Saloniki. Also das ist ja nicht nur unten in vielleicht irgendwelchen Dörfern der Fall, sondern ich finde, man kann auch sehr wohl in den Hauptstädten überall fahren, auch in Athen. Also ich finde, das ist wirklich, im Gegensatz zu den anderen Ländern, die ich alle schon kennengelernt habe, ist es echt vollkommen okay.
Ja, das kann ich auch bestätigen. Das war auf jeden Fall
nicht so gut. Also die Straßen sind vielleicht nicht so gut, das muss ich zugeben, aber sonst.
Genau, immer eine Unterbodenversicherung vielleicht mit abschließen.
Auf
aber
alle
ansonsten
Fälle.
Sehr entspannt.
Immer Vollkasko. Also was anderes würde ich nicht machen. Auch bei den Also ja, nein.
Sehr gut. Aber ja, du hast gerade schon angesprochen, so kleine Dörfer oder irgendwas. Kannst du noch einen anderen Ort empfehlen, den sich lohnt, ja, anzuschauen von Thessaloniki aus?
Weil du mich so fragst, ich denke, das müsste östlich sein. Das heißt Vorovoros mit V geschrieben. Das ist so ein Bergdörflein und da hast du auch eine wunderschöne Sicht auch auf Saloniki. Wobei man auch da sagen muss, wenn man ja Saloniki anfliegt, finde ich ja auch schon, dass man so einen schönen Blick hat auf das ganze Zentrum. Aber dort zum Beispiel ist es sehr urig noch, sehr abgelegen. Wunderschönes Meer. Und wenn man da sozusagen dann runtergeht Richtung dem, also runterfahrt zum Meer, zu Paralia, also zum Strand hin, das ist noch ein bisschen uriger. Aber weil du auch das vorher gesagt hast, Halkidiki, da unten ist ja das Sani Resort. Und das, sagt dir das etwas? Kennst du das?
Nein.
Nein. Also Sani Resort ist ganz unten in Chalkidiki, im südlichsten Teil. Und da sind die Griechen auch sehr stolz drauf. Also dieses Resort, da gibt es verschiedenste Anlagen, sage ich jetzt einmal so. Und es hat sich fast zu einem kleinen Dorf entwickelt, für ausschließlich Touristen sozusagen gemacht. Aber auch da ist wirklich High-Class und High-Level angesagt. Also wer was Teures haben möchte und wer High-Quality haben möchte, am Maximum muss zum Sani Resort hinfahren, weil dort ist es, ja, du kannst auch in Dubai sein. Die Strände sind auch so. Also es ist türkis, es wird jeden Tag gereinigt. Also das ist schon nicht sehr griechisch. Aber es ist in Griechenland und man ist schnell dort. Also das hat einfach einen großen Vorteil. Und warm, natürlich. Also es ist ein sehr mildes Wetter. Nicht so warm wie in Athen. Also das wird dir wahrscheinlich, wirst du das eh auch gemerkt haben. Mhm. Aber Saloniki, ja, du kannst wirklich ab April kannst du dort mit warmem Wetter einfach rechnen.
Ja, sehr gut. Sagst du eigentlich immer nur Saloniki?
Ja. Eigentlich Thessaloniki, aber ja, ich sag manchmal auch Saloniki.
Weiß gar nicht. Aber es gibt auch wirklich unterschiedliche Namen auch für Thessaloniki. Das habe ich auch irgendwo gelesen. Saloniki und Salonika oder so auch. Also je nachdem. Auch gelesen.
Das ist dann halt also je nachdem, wie du den grammatikalischen Satz halt dann noch machst.
Oh.
Ja. Würdest du mit einem
Okay, kannst du das erklären?
Ich habe Griechisch selbst bei mir beigebracht. Dementsprechend sind meine Rechtschreib- und meine Grammatikkenntnisse nicht so gut. Aber wenn du das sozusagen so beschreibst, dass es um Thessaloniki geht, dann würdest du ein A zum Beispiel, dann gibt es Möglichkeiten, wo du ein A verwenden könntest. Ja. Aber so im herkömmlichen Sinne, wie wenn wir miteinander darüber sprechen, würden wir eben sagen Thessaloniki oder Saloniki. Ja, hat beides.
Okay, na spannend. Mhm. Okay, du hast gerade schon angesprochen, auch nochmal das Wetter, so Klima. Auf jeden Fall würde ich sagen, wir brauchen Sonnencreme, Kopfbedeckung, wer im Sommer da auf jeden Fall auch hinreist. Hast du sonst noch Tipps für uns, so TouristInnen, was wir bedenken sollten, bevor wir halt nach Griechenland kommen?
Ich würde mit einem leeren Koffer reisen. Also es gibt so viel tolle Sachen, die man mitnehmen kann. Schon alleine Gewürze, die wir doch alle in unserer normalen Routine-Küche verwenden. Oregano-Tees, also das gibt den griechischen Berg, der übrigens zumindest hier in Wien gibt es von einer Marke so ein Päckchen, da zahlst du, ich glaube, 6 Euro für einen griechischen Bergtee. Und den kauft man dort wirklich in Stangen. Ich meine, ich habe jetzt keinen hier, aber den kauft man so in Stangen und den gibt's für 1,90 €.
Wow.
Also da hat man echt den ganzen Winter, einen ganzen Wintervorrat oder eben auch als Mitbringsel für andere Menschen. Wie gesagt, Oregano, ich meine, das Olivenöl ist die Frage, ob man sich das mitnehmen möchte oder nicht. Vielleicht bei einem Griechen vor Ort, wenn man dann im jeweiligen Heimatland ist, ob man das nicht dort vielleicht sich einfach dann kauft. Aber so die ganzen Kräuter und die Tees, finde ich, sind einfach wirklich viel günstiger und viel leckerer und frischer. Mhm. Und auch, vielleicht auch noch etwas, es gibt Poulerike. Also wir haben vorher schon von den Gouloudia gesprochen, also von diesen Sesamringeln. Und Gouloudia gibt es auch beim Furno zu kaufen. Also das sind solche kleinen Ringelchen oder kleine so Kekse, die mit Vanillegeschmack, Orangengeschmack, Schokogeschmack, Zimt, ich liebe es, Zimt mit Orange als Mischung, Da kann man auch in einem so einem Karton das kaufen, ein Kilo für, ich glaube, so 12, 13 Euro und dann auch super leicht mitnehmen im Handgepäck oder halt im Koffer, je nachdem. Aber genau, also das finde ich jetzt auch etwas. Ich reise tatsächlich immer mit leeren Koffer nach Griechenland. Und Schokolade.
Kann ich absolut nachvollziehen.
Und Schokolade gibt auch sehr gute griechische Schokolade. Marke kann ich jetzt nicht so sagen, weil es mir jetzt nicht einfällt, aber die sind so rot und weiß mit Nüssen drinnen. Ja.
Mhm.
Genau.
Okay. Und fällt dir irgendwas ein, wo du sagst, das gibt so einen krassen kulturellen Unterschied oder gibt es irgend so ein Fettnäpfchen, wo wir vielleicht reintreten können, wo du sagst, oh, das machen die Touristen immer falsch, wenn die irgendwie in Griechenland sind und diesen Fauxpas sollte man nicht begehen, irgendwie sowas?
Das ist eine sehr, sehr, mir gefällt die Frage sehr. Ich finde die sehr lieb und sehr aufmerksam. ich glaube, wenn ein Grieche einem anbietet, einen sich herzusetzen, also zu sich zu setzen, und man dann Nein sagt, dann kränkt ihn das sehr. Also wenn man eine Einladung ausschlägt, dann glaube ich, nehmen sie es wahrscheinlich persönlich.
Das heißt, du meinst jetzt aber von sozusagen jemanden, den ich dann kenne, oder manchmal hat man es ja auch so, wenn ich an der Strandpromenade langlaufe und da steht schon einer in der Taverne mit seinem Menü und ich komme gerade vom Essen und er sagt, setz dich doch hin. Das meinst du nicht, oder?
Nein, das meine ich nicht. Sondern wenn man wenn man unterwegs natürlich ist und in diesen typischen urigen Dörfern ist, kann es schon mal sein, dass du gehst und das anschaust und dann spricht sich ein Grieche an und sagt, hey, von wo bist du? Und gerade wenn du sagst, aus Deutschland oder Österreich, bist du sehr willkommen, weil die meisten oder sehr viele, also die meisten kennen jemanden, der in Österreich oder in Deutschland lebt oder hat sogar mal dort studiert oder hat mal gearbeitet und dementsprechend sind sie so gastfreundlich und wollen gerne sich eben einladen, dass du mit ihnen weiter ein Gespräch eben führst. Und dann die eben einen Sessel anbieten und sagen, Ella, da gab es ja meine Karte. Also setz dich her, komm zu mir, setz dich doch mal ganz kurz. Und wenn man dann dann sagt, nein, ich habe keine Zeit, dann müssen sie lernen, das auszuhalten. Das sage ich meinem Vater auch immer. Aber letzten Endes würde man ihnen eine riesige Freude bereiten, wenn man sich kurz zu ihnen hindert und etwas sagt. Aber ich sage es gleich dazu, man wird sofort einen Kaffee angeboten bekommen, Reliquiar, also was Süßes, also so vielleicht auch eingelegte Feigen zum Beispiel in einem Honig oder in so einem Sirup. Genau. Oder vielleicht auch eine kleine Uso.
Ja, das war auf jeden Fall nochmal ein guter Hinweis und so eine Einladung werde ich auf jeden Fall nicht ausschlagen. Ich glaube, ich habe es noch nie ausgeschlagen, aber werde ich jetzt bewusst auf jeden Fall nie wieder tun oder nie tun. Ja, jetzt kommen wir so langsam leider schon zum Ende. Ich könnte mich jetzt noch stundenlang mit dir unterhalten und ich glaube, Griechenland oder ja, Umgebung von Thessaloniki überhaupt, es gibt noch so viel zu erzählen, aber die Zeit ist dann immer ein wichtiger Fakt in unserem Leben einfach. Von daher kann ich dich aber nicht entlassen, ohne dir meine beiden Abschlussfragen gestellt zu haben. Und mein Podcast heißt ja Handgepäck und ich liebe es ja, Leute zu fragen, was sie im Handgepäck haben. Und da muss ich jetzt gerade nochmal erwähnen, weil ich es einfach so cool finde. Ich habe es ja auch geschafft, Sarah Engels zu fragen, was sie in ihrem Handgepäck hat. Also ich habe das quasi auf Instagram mit veröffentlicht. Und jetzt frage ich dich, liebe Anna-Sophia, was hast du denn eigentlich immer in deinem Handgepäck, wenn du auf Reisen bist?
Also nach Sarah Engels komme dann ich dran. Ich meine ganz ehrlich, ich glaube, jetzt hast du ihnen einen Preis verdient, wenn man mich auch noch fragen darf. Handgepäck, auch hier wieder ganz ehrliche Antwort. Ich bin ja Psychotherapeutin und auch ich habe Traumata. Und mein Trauma war, als ich anscheinend einmal als Kind mit irgendwie verschlupfter Nase oder keine Ahnung was, den Druckausgleich nicht geschafft habe. Und dementsprechend, was habe ich immer dabei? Einen Kaugummi. Also gar nicht so special, aber den brauche ich wirklich. Wenn ich den nicht habe, werde ich total unruhig und unnervös, weil ich das Gefühl habe, ich schaffe den Druckausgleich nicht. Genau, deswegen habe ich immer einen Kaugummi dabei.
Ja, Da bin ich auch total betroffen. Also mein einer Gehörgang ist quasi enger als der andere. Und auf der einen Seite habe ich das Gefühl, mein Kopf platzt bei jeder Landung. Und ich habe immer Kochsalz-Nasenspray dabei. Das soll man quasi 20 Minuten vor quasi Start und Landung reinmachen.
Richtig.
Dann immer Ohrstöpsel mit so Treten auch drin, so ganz besondere. Und jetzt habe ich neulich aber gehört, man soll einfach den Mund offen lassen. Das ist ein bisschen komisch, aber dann ist wohl der Kiefer entspannt und da ist alles offener. Und jetzt habe ich das mal probiert und ich habe das Gefühl, es macht auch ein bisschen was. Aber vielleicht ist es auch nur ein Placebo-Effekt, keine Ahnung. Also mit so leicht geöffnetem Kiefer quasi da sitzen, ist ein bisschen anstrengend auf Dauer. Aber wenn man es vielleicht ein bisschen trainiert...
Und vielleicht ein bisschen seltsam, aber egal.
Ja, absolut. Man probiert ja einiges aus.
Genau.
Ja, cool. Na, was du sozusagen als Souvenir mitbringst, hast du ja gerade auch schon gesagt, ne? Auf jeden Fall. Tee, Gewürze, vielleicht Olivenöl. Gibt es sonst noch irgendwas, was du immer dann mit zurücknimmst, wenn du nach Wien wieder fliegst?
Tatsächlich das, was ich dir gesagt habe, auch Honig. Mhm. Auch griechischen Honig.
Ja. Also ich liebe ja auch griechischen Joghurt mit Honig. Oh, das ist so lecker.
Und es gibt ja auch, dass die griechischen Nüsse, ich meine, das klingt jetzt wirklich schon, also jetzt erzähle ich alles hier, ja? Also es gibt hier da gar keine Geheimnisse mehr. Also tatsächlich, ich nehme auch Nüsse von dort mit. Das ist wirklich, klingt ein bisschen cringe. Aber egal, ich sage es jetzt einfach. Also ich nehme die Nüsse mit, ich nehme auch Honig mit. Da gibt es auch immer wieder mal sozusagen griechischen Honig in Plastik, also in solchen Plastiktuben. Das ist mir einfach wirklich wegen aus Sicherheitsgründen einfach lieber, damit ich das auch tatsächlich zurück wieder nach Österreich transportieren kann. Und den Honig, den verschenke ich auch. Und ich sage auch da, wenn man einen Honig von jemandem aus Griechenland geschenkt bekommt, das ist nicht valuable, also es ist so, ja, das hat einen ganz eigenen Preis, ja. Und dementsprechend, das sind so Dinge, wenn ich jemandem einen Honig schenke aus Griechenland, dann weiß er schon, das ist so, das war ein großer Gefallen oder das war etwas ganz was Tolles, was ich da von der Person
bekomme. Das ist quasi eine Ehre.
Das ist so Magic.
Das wäre cool.
Was sein kann, ja.
So, jetzt bin ich natürlich gespannt. Mit unserer ESC-Historie hier, packst du jetzt Ferto mit auf unsere Playlist hier, die ist nämlich noch nicht drauf. Oder hast du was, wo du sagst, okay, ich packe was typisch Traditionelles zu Thessaloniki mit drauf? Oder was ist dein Lied, was jetzt auf die Handgepäck-Spotify-Playlist kommt?
Ich wäre nicht Griechin, wenn ich jetzt nicht Ferto nehmen würde von Achilles, weil es sind alle Griechen zu 100% stehen hinter ihm, das ist unsere Mentalität. Wenn jemand unser Land vertritt sozusagen, dann sind wir für ihn da, dann stehen wir hinter ihm, weil wir das als große Ehre sozusagen sehen und dementsprechend muss ich Ferto natürlich nehmen.
Ah, ich habe es auch gefeiert. Also ich mag dieses Lied sehr, sehr und ich finde es auch schön, dass ihr so hinter eurem Künstler steht und hätte mir auch gewünscht, nächstes Jahr nach Athen zu reisen. Aber na gut, jetzt fliegen wir alle gemeinsam nach Bulgarien, ist auch schön.
Ja, ich habe es ehrlich gesagt dir tatsächlich auch irgendwo geglaubt. Aber ja, das gehört vielleicht auch dazu, dass man so davon überzeugt ist. Mit meiner Schwester habe ich auch gesprochen und sie hat gesagt, ich habe geträumt, wir haben gewonnen, Griechenland. Und dann habe ich gesagt, ja, den zweiten Platz. Und sie, nein, den ersten natürlich. Also das ist irgendwie in der Genetik drinnen, dass wir dann einfach wirklich hinter den Menschen auch stehen, die unser Land repräsentieren. Und ich glaube, dass so andere Länder sich da auch eine Scheibe abschneiden sollten und könnten.
Da kenne ich so eins mindestens.
Ich auch, ja.
Aber ja. Auf jeden Fall was so, so schön, dass ich dich kennenlernen durfte. Und ich vermute auch, wir werden uns nochmal sehen. Entweder in Wien oder beim Eurovision irgendwo verteilt auf der Welt. Und ich habe zu sagen, Dankeschön. Was heißt Danke auf Griechisch?
Ευχαριστώ.
Oh.
Ευχαριστώ.
Okay, danke. Und ja, wünsche dir auf jeden Fall noch einen ganz, ganz tollen Tag. Wie würde man sich jetzt ganz locker flockig verabschieden auf Griechisch?
Ja,
Ferto, Ferto.
Ja, oder Ferto, Ferto.
Yasu, Yasu.
Genau, Yasu.
Und was packst du immer in dein Handgepäck?